Grüß euch und herzlich willkommen bei Schiff Captain Mannschaft, dem deutschsprachigen Podcast über Segeln, Seemannschaft und Boote. Ich bin Bernhard Fischer und das ist mein Podcast für Seglerinnen und Segler mit technischen Facts und vielen Hintergrundinfos über Segeln und die Seefahrt. Es ist der 1. November und bei mir ist es 20 Uhr UTC und es ist seit letzten Sonntag das Transat Jacques Vabre Rennen im Gange. Das Rennen findet alle zwei Jahre statt und hat das erste Mal 1993 stattgefunden. Es bedient die klassische Kaffeehandelsroute und zwar wird dabei gesegelt von Le Havre, das ist an der nordfranzösischen Küste im Englischen Kanal, bis nach Brasilien, nach Salvador de Bahia. Und wie schon gesagt, am Sonntag sind die Boote gestartet. Es sind drei verschiedene Bootsklassen im Rennen. Das sind einmal die Imoca 60, dann die Glas Fortis und drei von den großen Maltihals. In der Imoca-Klasse sind eine Menge bekannter Segler unterwegs, die dieses Rennen unter anderem zu Trainingszwecken auch für die bevorstehende Vendée Globe nutzen. Da sind die ganzen Größen dabei, also Jeremy Biou, Jan Ellis, Amel Leclage, Sam Davies, Paul Mailhart, Alex Thompson, Pip Herr, Vincent Rioux, der Boris Herrmann und noch viele andere Segelgrößen sind da dabei. Das Ganze ist ein Double-Handed-Rennen, das heißt, es sind immer zwei Personen sozusagen an Bord. Die Yachten befinden sich derzeit vor den Kanarischen Inseln, das heißt, die Multis sind, glaube ich, schon vorbei oder gerade zwischen den Kanarischen Inseln. Die Imokas, die ersten, sind unmittelbar davor. Bei den Imokas ist interessant zu erwähnen, dass es hier zwei Felder gibt, also das Feld hat sich sozusagen gespaltet. Sie sind eben aus dem englischen Kanal raus, dann müssen wir die Biscaya kreuzen und da haben sich dann zwei Gruppen gebildet und zwar die eine Gruppe, die direkt nach Süden abgebogen ist, eben an der spanischen Küste unter Anführungszeichen entlang nach Süden Richtung Kanarischen Inseln. Das sind die, die laut Tracker derzeit auch in Führung liegen, wobei das im Moment noch nicht wirklich was zu sagen hat. Da ist also unmittelbar vor den Kanarischen Inseln eben derzeit ganz vorne das Team Charal. Das ist eben Jeremy Biou und Christopher Pratt. Und dann gibt es das zweite Team, ist Team Apivia. Und zwar ist es der Charlie Dalin und Jan Ellis. Und das Interessante ist, es gibt eben eine zweite Splittergruppe. Wer dort dabei ist, ist der, der immer andere Routen fährt, nämlich natürlich Team Hugo Boss und Alex Thompson mit seinem neuen Boot. Er fährt gemeinsam mit Neil MacDonald. Es ist aber so, dass sie derzeit, also zumindest dem Tracker zu urteilen, gar nicht so weit vorne sind, was vielleicht überrascht. Also ich persönlich hätte auch gedacht, dass sein neues Boot ziemlich abhebt, aber es ist das erste Rennen eigentlich von Alex Thompson jetzt mit dem neuen Boot und da sind sicher noch eine Menge Einstellungen zu machen. Unmittelbar neben Alex Thompson ist das Team Malizia, da gehört eben Boris Herrmann dazu, der gemeinsam mit Will Harris segelt und noch einige andere, die eben dort in diesem Feld sind. Dieses zweite Feld befindet sich derzeit südwestlich eben von den Azoren, das heißt wesentlich weiter westlich als eben die andere Gruppe, von der ich vorher gesprochen habe. Es wird auf jeden Fall noch ein spannendes Rennen, weil es geht nach Süden eben durch die Rossbreiten und dann weiter eben in den Passatwindgürtel und dann eben weiter nach Süden über den Äquator und eben die berühmten Doldrums, also die Flautenzone rund um den Äquator bis eben nach Brasilien. Und auf diesem Weg dorthin kann eben noch eine ganze Menge passieren. Also es ist vielleicht gerade segeltechnisch jetzt mal das erste Drittel vorbei. Und man wird also sehen, wie diese beiden Gruppen wieder zueinander führen. Wird auf jeden Fall ein spannendes Rennen. Ich habe den Podcast bisher in zwei Dateiformaten angeboten. Und zwar ist das MP3-Format, was hinlänglich, glaube ich, bekannt ist. Und dann das OGG-Format. Das ist grundsätzlich nach wie vor so, allerdings habe ich jetzt im OGG-Format einen anderen Codec, da habe ich bisher den LibVorbis-Codec gehabt und jetzt verwende ich den Opus-Codec und zwar habe ich das auch schon rückkodiert bis zur Episode 29. Opus ist ein Low-Bitrate-Codec, der speziell für die Kompression und Übertragung von Sprachdaten entwickelt worden ist und zwar bei hoher Kompressionsrate trotzdem eine gute Sprachqualität zu liefern Und im Vergleich also mit verschiedenen anderen eben verlustbehafteten Kompressionsalgorithmen, also wo eben zum Beispiel MP3 auch dazu gehört, ist eben Opus der, der derzeit eben am besten abschneidet im Vergleich zur Kompression. Das heißt, wer also besonders auf die Datenmenge achten möchte oder auf das Speichervolumen oder eben zwecks Archivierung oder was auch immer, dann nehmt euch das OcOpus Format, was ich hier anbiete, was auf jeden Fall wesentlich kleinere Dateien sind. Ich habe es zusätzlich noch einmal extra komprimiert, damit es eben wirklich einen Sinn macht und wesentlich kleiner sind bei trotzdem beachtlicher Tonqualität. Im heutigen Podcast gibt es wieder ein Interview und zwar habe ich mich mit dem Michael Mennert getroffen. Er ist der Gründer der Bluetooth Sailing Academy und zugleich auch der Entwickler und Erfinder seiner Schulungsunterlagen in Form von Apps. Er hat eine ganze Menge von Apps entwickelt, die eben den gesamten Segelstoff auf moderne Art und Weise eben präsentieren und da habe ich mich mit ihm getroffen und ein wenig eben über seine Schule und über seine Schulungsunterlagen geplaudert. Und das hören wir uns jetzt einmal an. Servus Michael, es freut mich, dass wir da heute beieinander sitzen. Du bist ja echter Kärntner, ich bin ein echter Mostviertler und wir haben uns da jetzt in Wien getroffen, also sozusagen auf fremdem Boden. Ja, es freut mich, dass du ein bisschen Zeit hast. Du bist der Geschäftsführer und Gründer der Segelschule Bluetooth. Ja, möchte da jetzt einfach ein bisschen plaudern mit dir. Und meine erste Frage, bevor wir überhaupt zum Segeln kommen, wäre vielleicht, wie bist du eigentlich überhaupt zum Segeln gekommen? Wir haben ja vorher schon ein bisschen plaudert und du hast mir erzählt, ja, du kommst ja eigentlich aus einer ganz anderen Berufssparte. Wie bist du da zum Segeln gekommen?
Ja, richtig. Also freut mich, dass ich da ein bisschen mitdiskutieren kann. Dass ich Kärntner bin, hört man, glaube ich, ein bisschen. Ich bin in Kärnten aufgewachsen und war 25 Jahre an der Uni Klagenfurt und war dort eben zuständig für IT und E-Learning. Und wir sind dann im Jahr 2009 nach Amsterdam gezogen, berufsbedingt. Da habe ich begonnen, eigentlich die Bluetooth ins Leben zu rufen. Das war eigentlich genau 2008. Und die Idee ist ja nicht von heute gekommen, sondern ich habe ja wie viele andere auch neben dem Beruf das Segeln als Hobby gehabt und habe gemerkt, dass jedes Jahr 3, 4 bis teilweise sogar 5 Wochen im Jahr sind wir Urlaub gefahren mit Familien und dann habe ich begonnen natürlich auch als Skipper für andere Familien einzuspringen und gesehen, es liegt mir eigentlich das nicht nur das Segeln, sondern auch das Vermitteln von Lehrinhalten und so ist eigentlich die Idee schon früher entstanden, einmal eine Segelschule daraus zu machen.
Und auf der Uni hast du, du warst eben auf Beauftragter für E-Learning, hast du dort warst du Dozent auch, hast du was unterrichtet jetzt auch oder?
Richtig, also ich habe hauptberuflich am ZIT gearbeitet. Der ZIT, das ist quasi das Rechenzentrum, war dort Leiter von Operations und habe für das E-Learning quasi neue Medien in der Lehre gesucht, wie man neue Medien einbringen kann in die Lehre und habe daneben Mathematik unterrichtet für Informatik und Betriebswirte in dieser Zeit.
Und zum Segeln selber, wo ist da dein Ansatz? Also kommt der, ich sage jetzt mal, es gibt ja ein paar schöne österreichische oder Kärntner Seen, jetzt der klassische Wörthersee zum Beispiel oder so, oder ist diese Liebe erst später entstanden?
Ja, witzig. Also ich habe eigentlich nicht am See begonnen, sondern mein erster Segeltörn war in der Karibik. Da war ich 12 Jahre alt oder 13 und bin einfach mitgefahren als im Grunde genommen Crewmitglied. Und dort habe ich im Grunde genommen die Tour Martinique bis Grenada gemacht, die schönsten Buchten angelaufen und gemerkt, Wasser und Wind und Boot, das ist eigentlich meins. Ja, und das ist mit 12 Jahren, hat das begonnen und das hat mich dann eigentlich nicht mehr losgelassen, bis wir dann irgendwann mit meiner Frau ein Segelboot gekauft haben. Natürlich zuerst das Boot gekauft und dann die Ausbildung gemacht. Ja?
Okay, und was war das für ein Boot?
Das war eine Gypsy 77, also für einen Anfänger schon ganz beachtlich, war circa so bei die 8 Meter Kajütboot Und das haben wir am Wörthersee gekauft, ja, im Frühjahr ins Wasser gelassen und dann haben wir mal geschaut, wo gibt es Kurse, wo man segeln lernt.
Okay, ja, also da gibt es ja einige andere, die mir da auch dazu einfallen. Es gibt sogar Weltumsegler, die so begonnen haben. Ne? Um zurückzukommen zur Seefahrtschule, du hast ja dann erzählt, ja, du hast dann sozusagen begonnen, eigentlich eben Bluetooth zu gründen, weil du eben schon erzählt hast, dass du bemerkt hast, dass du Lehrinhalte gut vermitteln kannst und dass es dir Spaß macht. Aber es liegt ja trotzdem nicht auf der Hand, dass man jetzt einfach so eine Segelschule gründet von heute auf morgen.
Ja, ist eine gute Frage. Die Idee war natürlich, ich war weit weg in Amsterdam, ja, meinen Job an der Uni gekündigt. Dann ist natürlich, man hat sehr viel Zeit zum Nachdenken und die Idee war, soll ich das 100.000. Buch schreiben, ja, oder etwas machen, was noch nicht am Markt ist. Und da ist die Idee sehr schnell geboren gewesen, dass das, was ich eigentlich gut vereinen kann, das ist zum einen das E-Learning, zum zweiten ein bisschen ein IT-Background, um ein Produkt zu entwickeln, das für eine neue Generation eigentlich ein guter Einstieg ist. Und da sind diese interaktiven Lernunterlagen entstanden und das habe ich 2009 schon begonnen.
Okay, das heißt, also du hast jetzt, sag ich mal, die bis dahin verfügbaren Lehrunterlagen, heißt, es gibt eben eine Handvoll Bücher, die man kennt, sagen wir in der Branche eben, also in Axel Back zum Beispiel oder sonst irgendwas, oder vorher haben wir geredet, der Günzel, eben klassische Arschein-Literatur und das war's bis dato eigentlich und du sagst so, jetzt mache ich da ein bisschen was moderner ist, Smartphones hat es auch schon gegeben und so ist das also entstanden. Und was waren das deine ersten Inhalte, die du da, oder wie hast du begonnen, diese Inhalte aufzubereiten? Was waren die ersten
Teile? Also die Idee war einmal grundsätzlich nicht, dass man sagt, man ersetzt jetzt alle Bücher, aber im Grunde genommen, was kann eine App mehr als ein Buch? Man kennt das ja von einer PDF-Datei. In einem Buch ist Suchen sehr schwer. Ja? In einem Buch habe ich keine Animationen, die mir zum Beispiel ein Anlegemanöver erklären. Während in der App kann ich durch eine Animation natürlich viel leichter an den Kunden herangehen und ihm ein Manöver offenlegen oder erklären. Und da waren die ersten Schritte einmal zu schauen, generell, welche Software setzt man ein für sowas? Also die Idee war schon von Anfang an, du hast das selber angesprochen, die Software soll eigentlich klein und light sein, sie soll keine Internetverbindung brauchen. Das heißt, wenn ich unterwegs bin mit dem Segelboot, dass ich auch ohne Internet die komplette App und den kompletten Inhalt zur Verfügung habe. Und da waren natürlich die ersten Schritte sehr schwierig. Wie klein darf sowas sein oder wie groß darf sowas sein, damit es auf ein Handy überhaupt noch lauffähig ist. Ja? Und das war quasi ein halbes Jahr einmal suchen, welche Plattform ist für mich das günstigste, sodass ich nicht auf vier Plattformen gleichzeitig entwickeln muss, sondern eine Plattform für alle, also ein Programm für alle habe.
Das heißt eigentlich, also wir haben jetzt vorher von Segelausbildung gesprochen, du wolltest eine Segelschule gründen, weil du gut unterrichten kannst oder wolltest du Lehrmaterial machen und das dann sozusagen im Rahmen der Segelschule verkaufen, weißt du, was ich meine?
Also ja, also die Idee ist ganz einfach, mir wäre eine Segelschule, wo ich an Bord bin und unterrichte, wäre mir zu wenig gewesen. Also ich habe gedacht, es muss, wenn ich eine Firma gründe, es muss ein bisschen mehr, wie man so als Kärntner sagt, mehr Fleisch da sein. Und deswegen ist quasi die Segelschule, die quasi mit einer Software-Schmiede dahinter Lernunterlagen baut, die wir dann auch verwenden können. Das war genau von Anfang an eigentlich die Idee, das so aufzusetzen.
Also einfach, Segelschulen gibt es ja schon lange, aber einfach mit frischem Wind neue Lehrmaterialien, nicht das gleiche verstaubte. Ich bin ja selber schon länger in der Branche und weiß ja, wie das bisher gemacht wurde. Also einfach Segelschule mit Faszination und modernen Lernunterlagen, so dass man die Leute faszinieren kann, nicht nur vom Segeln, sondern auch von der vielen Theorie, die natürlich auch beim Segeln dazu gehört sozusagen.
Ja, also das trifft schon sehr gut. Ja. Und es ist auch das Thema Nachhaltigkeit wird immer wichtiger, also nicht nur in großen Konzernen. Und ich denke, mit unseren Unterlagen, wenn jemand bei uns aus der Schule noch erhaltene Scheins rausgeht, dann hat er zur Nachhaltigkeit das Programm und kann es auch für immer verwenden. Also nicht nur zur Zeit der Ausbildung, sondern es gehört ihm und er kann das als Nachschlagewerk verbinden. Und so haben wir immer Kontakt zu unseren Kunden.
Ja, dann, wenn wir schon so viel davon reden, was genau können die Lernunterlagen denn jetzt? Also was kann dein Programm oder welche Programme gibt es da denn, die man sozusagen den Schülern geben kann oder den Azubis?
Ja, also wir haben im Grunde ein Portfolio, wo wir sagen, Lernunterlagen gibt es für jeden Bereich. Fängt an mit dem Binnenschein. Diese App kommt jetzt im Herbst heraus, damit man denjenigen, der sich jetzt für die Prüfung zum A-Schein oder BFA Binnen vorbereitet, möglichst gut unterstützen. Dort wird auch mit vielen Animationen, sind die Prüfungsfragen drinnen. Das heißt, man kann die Prüfung durchspielen. Das kann man sich so vorstellen, dass wenn man eine Prüfungsfrage falsch beantwortet hat, dann wird die wieder in den Stapel hineingemischt und am Ende kann ich mich so sehr, sehr gut auf die Prüfung vorbereiten. Das nächste ist natürlich dann der FB2. Das heißt, in Österreich sind wir ja im Grunde mit der Schweiz die Länder, die wirklich einen sehr, sehr hohen Standard haben, was die Prüfungsvorbereitung und auch die Zertifikate angeht. Und der FB2 ist schon eine ganz stattliche Prüfung und auch die Ausbildung kann man rechnen, also ca. 70 bis 80 Stunden Theorie. Und dann eine Woche Prüfungstören. Und da haben wir auch eine Unterlage, die speziell für den FB2 und FB3 vorbereitet und entwickelt wurde.
Du hast jetzt die Schweiz und Österreich genannt, Deutschland nicht.
Deutschland hat auch sehr gut, aber ich habe irgendwie bemerkt, dass alle Länder, die kein Mehr haben, das irgendwie kompensieren müssen und da muss der Schein und die Ausbildung viel, viel besser sein und ich habe auch sehr viel Kontakt mit deutschen Segelschulen und man kann jetzt nicht sagen, dass die deutsche Ausbildung schlechter ist, aber dort reicht zum Beispiel ein Anlegemanöver längsseits am Nachmittag, ja, um dort den Schein zu bekommen, aber mittlerweile passt man sich in Europa schon sehr gut an. Aber ich weiß, die Schweiz ist wirklich ganz, ganz oben von der Ausdauer und von der Zeit, die man investieren muss. Und Österreich ist knapp dahinter, würde ich persönlich meinen.
Du hast jetzt gesagt, ja schon FB2, also BFA, Fahrtenbereich 2, 3, 4 haben wir in Österreich. Und die Vergleichbaren sind jetzt eben der SKS zum Beispiel, was jetzt der FB2 ist in Deutschland.
Ja, und der SSS wäre dann der höhere.
Okay, ja, das, genau. Okay, ja. Mhm. Jetzt war ich 2 Wochen mit meinen Freunden segeln, zum ersten Mal in meinem Leben und das hat mir so gut gefallen, dass ich beschlossen habe, ich möchte jetzt selber mit meiner Familie und meinen Freunden segeln gehen und bin jetzt im Internet auf Bluetooth gestoßen und wie geht's jetzt weiter? Jetzt rufe ich dort an und sage, ich will einen Segelschein haben.
Also es freut mich einmal, dass du bei uns gelandet bist. Ja, also das ist natürlich genau das, was wir wollen. Wir wollen mit unserer Homepage jemanden, der vorbeischaut, auch das Gefühl vermitteln, da ist jemand, der weiß, was er tut. Wir bieten ein großes Portfolio an, aber nicht alleine mit Bluetooth, sondern über Partner, wo wir genau wissen, wenn es um Funk geht, wenn es um REA, die englische Ausbildung geht, da haben wir Partner, die wirklich sehr, sehr gut sind. Und wir wollen eine Heimat sein für jemanden, der nicht nur einen Kurs macht, sondern der auch nach dem Kurs sich immer an uns wenden kann. Also unser Motto ist ja, we are family. Wir haben heuer über 50% Wiederholungstäter gehabt, die wieder zu uns gekommen sind. Und die Leute rufen dann immer wieder mit neuen Fragen an. Da geht es um Bootcharter. Wie kann ich weitermachen? Trim-Seminare. Mhm. Und da versuchen wir, wenn jemand jetzt anruft, auch denen das Gefühl zu vermitteln, wir tun das, was wir tun, mit Freude. Wir sind mit dem Herz dabei und wir haben einen hohen Standard, was die Ausbildung angeht.
Die Freude und das mit Herz dabei sein, das ist eine ganz wichtige Sache, bin ich auf jeden Fall der Meinung. Und der Kunde spürt das, ob es gespielt ist und irgendwo steht oder ob es tatsächlich so ist, ja.
Richtig, und da ist vielleicht ein gutes Beispiel. Ich habe schon gesagt, dass wir im 2019er Jahr haben wir, glaube ich, 55% Kunden bei uns gehabt, die schon einmal bei uns gebucht haben. Und wir investieren nicht so viel Geld in Werbung. Also man kann ja Facebook-Werbung und Google endlos Geld ausgeben für Werbungen. Das tun wir fast nicht, ja, sondern unsere Werbung läuft über die Kunden, die zufrieden aus der Bluetooth oder nach dem Kurs rausgehen und das den Freunden erzählen. Und jeder, der kommt, sagt, ich bin gekommen, weil der hat gesagt, es hat gut gepasst. Und das ist eigentlich die Art und Weise, wie man Geld spart und Kundenbindung machen kann.
Und wie wird das jetzt konkret ablaufen? Wenn ich jetzt möchte ich wirklich einen Segelschein machen, einen FB2, wie wird das dann weiter ausschauen?
Ja, also ich würde dir 2, 3 Fragen stellen. Zum einen vielleicht, was möchtest du machen? Ja? Möchtest du nur mitfahren? Möchtest du vielleicht eine Regatta fahren? Möchtest du selber als Skipper vielleicht einmal mit deiner Frau oder Freunden unterwegs sein? Und aufgrund dieser Antworten weiß ich schon ein Muster, welche Kurse oder welche Ausbildung für dich am besten ist. Also wenn du sagst, du möchtest nur ein bisschen ein Basiswissen haben, weil du mithelfen möchtest, da ist möglicherweise der FP2 zu hoch gegriffen, weil er doch viel Geld kostet. Man rechnet da zwischen 1.000 und 2.000 Euro, je nachdem, ja, bei was für einer Segelschule, wo man es macht. Ja. Da wäre vielleicht ein anderer Schein vielleicht besser. Also da würden wir beraten. Ja, und ich würde dir sagen, fang einmal von mir aus mit deinem Skipper-Training an. Vielleicht hast du schon einen Schein. Ja? Man kann jetzt über das kroatische Küstenpatent reden, was man will. Dieser Schein ist eine Legitimation und berechtigt dich, zum Beispiel ein Schiff auszuborgen. Dann würde ich dir sagen, mach einmal ein Skipper-Training. Und nach dem Skipper-Training kann ich dir natürlich nicht versprechen, du kannst jedes Boot einpacken. Aber du hast für dich einen Status quo, wo du siehst, es würde gehen oder vielleicht brauchst du noch ein zweites. Den Schein hast du schon, also könntest du schon ein Schiff chartern. Mhm. Und vielleicht dann im nächsten Schritt würdest du da in Richtung FP2 und FP3 gehen.
Sozusagen, dass man wirklich einfach die Beratung dabei hat und draufkommt, okay, was will ich, weil der eine möchte vielleicht doch nur mit dem Schlauchboot ein bisschen spazieren fahren und der andere hat dann die Atlantiküberquerung im Sinne. Das ist sehr verschieden, ja, das kann ich selber bestätigen. Ja. Die Segelschule, wo ist denn da euer Standort? Wo findet die Ausbildung statt?
Ja, wir haben zwei Standorte. Der eine Standort ist in Klagenfurt am Wörthersee. Da haben wir eine Kooperation mit einem Yachtclub und dort machen wir auch unsere A-Schein, also BFA-Binnenausbildung. Wir machen Segelschnuppern, um Leute zum Beispiel einfach einmal auf die Idee zu bringen, das Segeln könnte etwas sein. Also viele wissen es ja gar nicht und erst nach dem Schnuppern merkt man, das ist was für mich. Ja? Und da haben wir seit 2 Jahren haben wir die Segelsektion am Sportinstitut der Uni Klagenfurt übernommen und bieten dort auch von der Bluetooth einige Kurse, so wie BFA Binnen, FP2 und FP3 an.
Das heißt, ihr beginnt sozusagen mit Segeln, also wirklich dem Segeln selbst am See jetzt zum Beispiel.
Und, genau, und, weil du gefragt hast, ja. Wir haben zwei Standorte und der zweite Standort ist in Punat auf Kirk. Dort haben wir im Grunde genommen 5 Schiffe zur Verfügung. Wir haben einen Katamaran, wir haben ein Racing-Schiff, das ist eine First 40, die wir auch mit Top-Segeln ausgestattet haben, um dort Trim-Seminare zu machen und dann eben Monohulls von 39 bis 50, so dass man quasi auch während des Kurses einmal Schiff tauschen kann. Man hat 2 Tage mit der 40er trainiert und möchte jetzt einmal wissen, kann ich das Gelernte auch umsetzen auf die 50er, und das ist ganz gut, wenn man da mehr Schiffe hat. Und das nächste ist natürlich, mit diesen zwei Standorten haben wir natürlich auch die Möglichkeit, den Leuten, die beim A-Schein schon waren, die Möglichkeit zu geben, einmal im Blauwasser Segelluft zu schnuppern.
Wie die Praxiskurse jetzt auf den genannten Schiffen, wie groß sind da eure also wie viele Crewmitglieder macht ihr da sozusagen pro Kurs?
Ja, also wir haben mit den Skipper-Trainings begonnen 2014 in Punat und haben gesehen, dass eigentlich zwischen Anzahl der Personen an Bord und Trainer ein gutes Mischungsverhältnis, dass maximal 6 Personen an Bord sind. Wir haben auch gesehen, dass andere mit 8 bis 10 Leuten Skipper-Training machen. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass da jeder Einzelne dann genug Zeit hat, ein Manöver zu üben. Bei uns ist auch der Vorteil, wir haben seit 2 Jahren ein Personal Training. Personal Training heißt, es sind nur 4 Personen an Bord. Das ist dann der Preis zwar ein bisschen höher, und wir haben das probiert im Jahr 2019 und die Kurse waren als erstes voll. Also da haben wir eigentlich gesehen, dass es vielen Leuten einfach darum geht, ich möchte mehr Zeit am Schiff haben, um mehr Manöver fahren, und der Trainer hat im Grunde viel mehr Zeit, sich auf den Einzelnen zu konzentrieren, weil ja nur 4 Personen an Bord sind.
Ja, ist klar, also kleinere Gruppen, da kommt da jeder natürlich öfters zum Trainieren. Also das kann man schon vorstellen mit 10 Personen. Das könnte ich mir jetzt selber nicht vorstellen, da ein Anlegemanöver zu trainieren. Da wartest du ja eine Stunde, bis du wieder drankommst in Wahrheit. Ja, also Ja, Bunert auf der Insel Krück, und ihr werdet ja nicht nur im Hafen trainieren, sondern in so einer Woche werden ja jetzt nicht nur Hafenmanöver trainiert, sondern werdet ihr da auch um und um fahren. Wie ist da der Aktionsradius oder wie läuft denn so eine Woche ungefähr ab, so eine Praxiswoche? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also da muss man zu unterscheiden, die Praxiswoche, wenn es jetzt in Richtung Ausbildung geht, dann haben wir natürlich eine Woche. In der Woche starten wir im Grunde die ersten drei Tage, ist einmal Kennenlernen des Bootes, da geht es rein einmal um die Hafenmanöver. Und der zweite Teil der Woche, da machen wir halt rund um Bunert Fahrten. Da geht es dann um die Nachtfahrt, um Navigation, sodass wir halt ein bisschen die Inselwelt herum kennenlernen. Und da spielt natürlich die Sicherheit eine wichtige Rolle. Ja. Und das Trim-Seminar, da sind wir im Grunde 3,5 Tage auf der First 40. Da geht es eigentlich nur um den Segeltrim. Und da haben wir im Grunde so, dass wir wirklich von den Trainern her, und da kann ich auch sagen, da sind wir wirklich stolz, nicht nur irgendwelche Leute haben, sondern wirklich Profis, die in der Regatta-Szene sich schon einen Namen gemacht haben. Und die sind dort Trainer. Und deswegen haben wir auch beim Trim-Seminar heuer wirklich die besten Noten bekommen.
Okay, wird das gut angenommen? Also.
Ja, im ersten Jahr ist immer so, man fängt mit einer Idee an, ja, und dann hat man halt so die Worst Case und die Best Case und wir waren heuer eigentlich mittendrin und für nächstes Jahr haben wir eigentlich schon genau die Buchungslage, die wir heuer gehabt haben, jetzt eigentlich Ende Oktober und ich denke, dass es nächstes Jahr noch besser werden wird.
Mhm. Die Segelkurse laufen in welchem Zeitraum bei euch? Also von wann bis wann kann man da segeln sozusagen oder trainieren?
Also es gibt zwei Gründe, warum man natürlich im Frühjahr und im Herbst die Trainings macht. Zum einen, die Boote sind etwas günstiger, die Marinas sind noch voll, man kann alles trainieren und die Windverhältnisse sind in der Regel besser oder man hat mehr Wind und man möchte ja auch bei Wind trainieren, weil bei Windstille glaubt man, man ist der Champion und hat das Boot eingepackt und dann hat es 15 Knoten Wind und dann schaut die Welt schon anders aus. Ja. Und deswegen ist so, wir haben unsere Flotte haben wir im Sommer verchartert, dass wir im Grunde unsere Kosten, die uns die Boote an Liegeplätze und Reparaturen und so weiter kosten, dass wir das mit der Vercharterung einigermaßen zurückbekommen. Und das heißt, wir starten mit den Skipper-Trainings Ende März, Anfang April und das geht dann bis Ende Mai. Und im Herbst starten wir in der letzten Septemberwoche. Und so wie jetzt, gerade letzte Woche, haben wir noch eine FP2-Prüfung mit Ausbildung. Beenden wir das Ganze so Mitte November. So, erste, zweite Novemberwoche.
Ah, okay, ja. Mhm. Du hast gerade das Stichwort Prüfung gegeben. Wie kann man sich bei euch so eine, also wenn wir jetzt konkret FP2-Prüfung zum Beispiel hernehmen, wie kann man sich so eine FP2-Prüfung vorstellen? Das ist ja doch immer etwas, vor dem sich generell einmal jeder fürchtet, vor einer Prüfung im Allgemeinen natürlich und Segelprüfung natürlich genauso.
Ich würde sagen, der sich am meisten fürchtet, ist immer der Ausbilder, der am Schiff ist, weil der hat einen Ruf zu verlieren. Aber im Grunde ist so, es ist zwar eine Prüfungssituation, aber wir bringen die Leute natürlich so zur Prüfung, dass niemand Angst haben muss. Wie man ja weiß, in Österreich gibt es, glaube ich, so an die über 10 Prüfungsverbände, einmal mehr, einmal weniger. Wir haben uns, was die Ausbildung angeht, für den MSVÖ entschieden, weil der MSVÖ für uns ein guter Partner ist, sehr transparent die Kataloge zur Verfügung stellt, auch die organisatorische Abwicklung. Wir bekommen bei der Theorie immer einen Prüfer zugeteilt. Wir wissen teilweise nicht, welcher Prüfer kommt. Ja, und das garantiert meiner Meinung nach auch, dass Prüfungen in einem einigermaßen Rahmen ablaufen und war im Grunde genommen unvorbereitet einfach nicht hingehen darf. Ja, also ich habe das oft erlebt, dass Leute sagen, ich brauche hier nicht lernen und es ist halt so, wenn ich deine Kartenarbeit nicht zusammenbringe, dann war es das bei der Prüfung. Und da schauen wir halt, dass wir im Grunde eben mit unseren Lernunterlagen und auch mit den Filmen, die wir dazu machen, dem Kunden quasi so viel Mittel in die Hand geben, dass man das spielerisch im Grunde relativ leicht schafft für die Theorie. Und bei der Praxis ist wie bei allen im Leben üben, üben, üben. Und wenn man eine Woche, und ich sage, wir fahren beim Hafenmanöver, das ist vielleicht das, was uns zu anderen Mitbewerbern unterscheidet. Wir machen quasi in diesem Skipper-Training reine Skipper-Trainings. Das heißt, wir fahren nicht irgendwie Stunden auf irgendeinen Steg. Wir machen auch bei diesen Trainings keine Nachtfahrt. Das ist erst im Block 4, sodass wir 3,5 Tage Zeit haben, wir von 9 Uhr bis 18 Uhr so viel Manöver zu fahren, dass das quasi dann keine Aufregung ist, wenn der Prüfer kommt. Ja, man kann weit weitaus mehr als das, was verlangt wird. Und so sind die Prüfungen eigentlich bis jetzt, Gott sei Dank, immer gut verlaufen.
Die Ausbildungszeit ist natürlich nicht, sage ich mal, üppig da. Man muss natürlich schon eine Menge trainieren. Das heißt, sozusagen in einer Woche soll man ja Segeln und Hafenmanöver und dieses und jenes und alles machen. Und es ist ja nahezu unmöglich, das sozusagen in kurzer Zeit durchzubringen. Meiner Erfahrung nach, wie siehst du das?
Nein, ich sehe das ähnlich. Es ist so, ich kann in niemanden hineinschauen. Jetzt fangen wir einen neuen Kurs an. Jetzt sitzen vier nette Herrschaften am Schiff. Der eine erzählt, er hat eigentlich schon seit 15 Jahren ein eigenes Boot und braucht eigentlich nur den Schein als Legitimation. Der andere ist Baggerfahrer und fährt das erste Mal mit und am Ende schafft der Baggerfahrer alles spielend und der 15 Jahre schon sein eigenes Schiff fährt, hat eigentlich sich selber so viele Fehler angelernt, dass einen Fehler rauszubringen oft schwieriger ist, als von null weg zu lernen. Da empfehlen wir dann früh genug, das wird sich nicht ausgehen für die Prüfung. Er muss noch ein Skipper-Training machen. Das heißt, wir bringen nicht jeden, der sich anmeldet, dann auch wirklich zur Prüfung und sagen, irgendwie wird das schon gehen, sondern der muss, und das ist jetzt auch keine Kostenfrage, wo man sagt, man brummt ihm jetzt noch ein Skipper-Training auf, weil man noch was verdienen möchte, sondern die meisten Leute merken das eh selber, dass es einfach viel zu wenig ist. Ja? Und dann macht er einfach noch ein Training und dann kommt er zum nächsten Termin zur Prüfung.
Reden wir vielleicht ein bisschen über den Backstage-Bereich. So, wenn ich jetzt als Kunde zu so einer Segelschule komme, dann melde ich mich da an und dann kriege ich vielleicht irgendein Formular zugestellt und dann fahre ich hinunter und dann mache ich den Kurs und am Schluss kommt dann der Prüfer und dann am Ende habe ich den Schein sozusagen in der Hand. Das schaut ja alles sehr sauber und einfach aus, aber im Hintergrund ist ja da viel, viel mehr Arbeit notwendig. Also was passiert sozusagen da im Hintergrund alles?
Ja, das Schöne ist, für einen Kunden soll es natürlich nicht nach Arbeit ausschauen. Für einen Kunden soll es eine solide Ausbildung sein. Und da muss ich schon sagen, habe ich ein Team und da muss ich wirklich die Linda Kircher erwähnen, die im Hintergrund das Backoffice macht. Und das, was die Leute immer wieder nach den Kursen positiv erwähnt haben, war die Organisation von A bis Z. Das beginnt mit der Anmeldung auf der Homepage oder vor der Anmeldung schon mit einer Beratung, mit einer guten, dann mit einer Anmeldung, Zusenden der Applikationen, die wir haben. Wir buchen für die Leute Apartments, wir reservieren Hotels. Es wird quasi, jeder bekommt ein Zertifikat, man muss die Zertifikate drucken, beschriften, man muss Crewlisten machen, die Crewlisten einreichen. Also genau, was du ansprichst, das, was man im Hintergrund nicht sieht, das ist diese ganze Organisation und das macht die Linda bei uns und das haben die Leute sehr positiv erwähnt.
Österreich ist ja bekannt in gewissermaßen für seine Bürokratie und da bin ich jetzt natürlich auch beim Prüfungswesen ein bisschen. Die Prüfungsanmeldung ist ja doch eine etwas bürokratische Angelegenheit.
Das ist richtig. Was wir versucht haben, ist, dass wir unseren Kunden so viel wie möglich abnehmen. Ja, das, was er natürlich selber wirklich machen muss, das sind die Meilenbestätigungen, die eidesstattliche Erklärungen, Logbücher. Wenn er uns das liefert, dann würden wir für unseren Kunden ihm den Rest fast alleine machen. Also wir machen den Antrag an den MSVÖ, die Lichtbilder schickt er uns, das schicken wir. Er muss im Grunde zum Schluss nur die Einzahlung machen und den Prüfungsbogen verschicken und den Rest helfen wir. Aber das stimmt, es ist leider bürokratisch, aber was ich gehört habe, nächstes Jahr kommt eine neue Prüfungsordnung und da soll alles wieder besser werden.
Der Julian Kircher ist ein gemeinsamer Freund von uns beiden und ich habe ihn vor einem Monat oder sowas getroffen und zwar auf seiner VU65. Was sagst du zu seinem Projekt?
Ja, also ich muss sagen, ich bin stolz, dass vom ersten Zeitpunkt, wo er mir das erzählt hat, bis jetzt, wo ich sie wirklich gesehen habe und wo sie getauft worden ist, dass er das über die Bühne gebracht hat, eben mit seinem Team, muss ich echt sagen, bin ich sehr stolz, dass das geklappt hat. Es ist natürlich jetzt so, dass noch sehr, sehr viel zu tun ist. Und ich würde sagen, bis zur Regatta und zum Ocean Race ist natürlich noch einiges an Dingen zu tun, es sind Sponsoren noch an Land zu ziehen, aber eine tolle Sache, muss ich sagen.
Mhm. Was glaubst du, sind die größten Hürden, die es da jetzt zum Lösen gibt, noch in diesem Projekt? Ich meine, das Ocean Race startet ja erst 2021, also das heißt, es sind noch 2 Jahre Zeit. Das ist einerseits viel, andererseits aber auch wenig vielleicht.
Ja, wenn du mich so direkt fragst, ich denke, den ersten Schritt haben sie gut über die Bühne gebracht. Das ist natürlich jetzt der Auftritt, das Marketing. Und wenn man Facebook und Google und so weiter eintippt, dann ist das überall an erster Stelle. Und es ist einmal wichtig, wenn man an die großen Sponsoren heran will, dann muss man zuerst einmal sichtbar sein. Also ich kann sehr schwer sagen, ich habe eine tolle Idee, es ist noch nichts da und da geht es ja nicht um ein paar tausend Euro, sondern das geht gleich in die Millionen. Und das ist, denke ich, der nächste schwierige Schritt, wirklich gute und strategische Partner zu finden. Aber wer den Julian kennt, weiß, ja, er streckt die Finger überall aus, er kennt sehr, sehr viele Leute, die andere Leute kennen und da ist er genau der Richtige.
Ja, das ist, glaube ich, wichtig in so einem, in so einem großen, ambitionierten Projekt, in so einem doch relativ kleinen Land, sage ich mal, wo die Sponsoren auch nicht einfach so herumstehen und warten, dass sie ihr Geld abdrücken können. Ja,
ja, und so wie ich den Julian auch kennengelernt habe, der Julian ist ja auch Partner bei der Bluetooth. Das war vor 3 Jahren, wo er mit dem Cut-Training begonnen hat und er ist so richtig in die Bluetooth hineingewachsen und da kenne ich ihn eigentlich schon sehr gut und ich weiß, wenn er was verspricht, dann haltet das auch, ja, und deswegen mache ich mir da bei der Volvo keine großen Sorgen.
Ja, dann hoffen wir, dass das Projekt gut geht. Ich bin gespannt, ich bin da ein ziemlicher Fan natürlich auch von ihm und beziehungsweise dem ganzen Projekt natürlich. Mal schauen, wie das weitergeht. Ja, kommen wir nochmal zur Bluetooth zurück. Du hast jetzt schon kurz gesagt, ja, also er ist ein Partner und hat da Skipper-Trainings gemacht. Wie viele Skipper habt ihr denn hier so ungefähr? Und
ja, das ist ein guter Punkt. Also wir haben im Grunde genommen jetzt so an die 10 Trainer. Und das Wichtigste ist einfach, der Trainer ist wie bei einem Geschäft die Auslage der Firma. Das heißt, der Trainer hat den direkten Kundenkontakt und da ist es ganz, ganz wichtig und da haben wir wirklich viel Energie hineingesteckt. Da ist der Julian auch mitverantwortlich, dass wir ein Train-the-Trainer-Seminar haben. Das gibt es 3-mal im Jahr, wo wirklich die Trainer nicht nur auf fachlicher Basis, sondern auch, wie gehe ich mit Leuten um, wie kümmere ich mich um das schwächste Glied an Bord. Also ich kann nicht zum Beispiel, wenn eine Dame an Bord ist oder ein Herr, der ganz, ganz im Eck steht, den einfach im Eck stehen lassen, sondern ich muss den herausnehmen und genau an dem arbeiten, weil für das ist er da. Und deswegen haben wir da wirklich viel investiert in das Train der Trainer, sodass jeder Trainer, der bei Bluetooth quasi einen Kurs hält, im Grunde genommen das Gleiche von sich gibt. Also nicht wortwörtlich, aber es gibt einen roten Faden, von das ist die Bluetooth-Methode, wie wir das beibringen, wie wir Erklärungen machen. Wir nutzen unsere iPads zum Beispiel, um gewisse Sachen zu visualisieren. Wir nehmen uns Zeit, für jedes Manöver zu erklären. Und das ist das Um und Auf. Also von diesen 10 Trainern haben wir im Grunde pro Jahr immer 3 Trainer, die dazukommen. Die müssen bei uns eben ein Trainerseminar durchlaufen. Die müssen erstens einmal die ganzen österreichischen Ausbildungen haben bis zu FP3, müssen ein ISAF-Training, also World Safety Training, wie es jetzt heißt, durchlaufen, Erste-Hilfe-Kurse. Und wir haben dann noch so ein Training, wo wir so Extremsituationen trainieren. Also wann greife ich ein als Trainer, wie lang lasse ich fahren und so weiter.
Ja, du hast es jetzt schon mal vorweggenommen, das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Jetzt, ich will jetzt bei euch Skipper werden oder Trainer werden, was ich sozusagen dann, wie werde ich Trainer? Jetzt rufe ich bei dir an und sage, hier bin ich, genau, und schicke einen Lebenslauf.
Also es freut mich, dass du bei uns als Trainer anheuerst. Ja. Na, wichtig ist, erstens freut mich immer, wenn sich jemand interessiert, weil jemand, der sich interessiert, der hat sich die Homepage schon angeschaut, der sieht, was für einen Auftritt wir haben. Und für mich ist einmal ganz wichtig, der Trainer muss bei uns in der Familie ankommen. Also er muss ins Team passen. Ja. Er muss die nötige Voraussetzung mit sich bringen und auch die soziale Kompetenz. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass die Leute, die vom Schiff runtergehen, dass die zufrieden sind. Das ist, habe ich ja schon vorher gesagt, das ist besser als jede Werbung, die man schalten kann.
Du hast es jetzt noch einmal erwähnt, ich möchte das Thema jetzt noch einmal aufgreifen, und zwar das Thema iPad, Schulungsunterlagen, wir haben am Anfang schon drüber gesprochen. Erzähl vielleicht noch einmal, was genau kann ich eigentlich in den Schulungsunterlagen alles sehen? Und das gibt es ja auch online, du hast mir das vorher gezeigt. Erzähl vielleicht, wie man da hinkommt, weil das ist eine ganz tolle Sache, vielleicht, dass die Zuhörer da jetzt auch
das, ja, finden. Man kann sich das so vorstellen, ich erkläre in der Früh ein Manöver. Natürlich möchte man das Manöver selber fahren, aber ich erkläre jetzt das Manöver und es ist oft so, dass man am Boot, wenn man ein Manöver erklärt, die Leute da nicht so ganz folgen können. Warum habe ich die Leine dort angeschlagen und warum habe ich das Ruder jetzt zur Mole gelegt? Und mit diesem iPad kann ich zum Beispiel so ein Manöver simulieren. Das heißt, ich kann entweder vor dem Manöver oder nachher als Nachlese, nachdem man das Manöver gefahren ist, kann man im Grunde genommen mit dem Simulator das Manöver vorzeigen. Man kann den Wind einstellen, man kann Motor einschalten. Und da habe ich gemerkt, dass sehr viele Leute bei der Nachlese gesagt haben, jetzt verstehe ich, warum das Ruder zur Mole eingeschlagen wird, weil eben das Wasser das Ruderblatt einströmt und so weiter. Und wenn wir zum Beispiel schlechtes Wetter haben, und das ist einmal Bohrer mit, sagen wir, 40 Knoten, dann trainieren wir natürlich nicht, sondern da haben wir dann natürlich Filme, die wir mit Skipper 360, das ist ein Video-Lernportal, das heißt, alle Manöver, die man auch in diesem Simulator fahren kann, sind in diesem Skipper 360 mit Drohnen gefilmt und Bordkameras und auch besprochen. Und dort kann man ein Manöver mit einem Doppelruder einmal vorzeigen oder mit einem anderen Bootstyp. Und da sitzt man dann am Schiff mit einem Beamer und da werden einfach Filme gezeigt. Dann stoppe ich den Film und gemeinsam mit der Crew analysieren wir, warum ist das Manöver daneben gegangen. Und da merkt man schon bei den Leuten, bei wem ist was angekommen, bei wem ist noch nichts angekommen. Und das kann man dann mit dem Simulator herausarbeiten.
Das heißt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, da ist also jetzt nicht nur ein Film drinnen, wie das Manöver funktioniert, sondern sind auch sozusagen Negativbeispiele jetzt drin, wo man sieht, okay, jetzt ist halt irgendwas schiefgegangen, das kann man nachher eben diskutieren, was die Ursache war.
Ja, und das Schöne bei den negativen Beispielen ist, wenn ich den Film anschaue, dann ist nichts passiert. Man muss nicht alles selber kaputt machen. Und deswegen haben wir viele, viele Manöver, wo wir gesehen haben, da ist was daneben gegangen. Ich habe falsch gelenkt oder falsch Gas gegeben. Und das ist alles im Skipper 360 drinnen und auch erklärt, warum es schief gegangen ist.
Und das Ganze gibt es natürlich auch online zum Downloaden bzw. Registrieren. Wo genau finde ich das?
Genau, der Skipper 360 ist skipper360.at, dann kommt man auf das Video-Lernportal, dort sind ca. 20 bis 25 Filme als Free Preview, kann man sich anschauen, dass man sich im Grunde einen Eindruck verschafft, wie qualitativ das Ganze ist, und dann haben wir mit einem Abo von 30 Euro im Jahr, ist man dabei, und wir wollen natürlich, dass die Kunden zufrieden sind, deswegen kann man bei uns eigentlich ohne Kündigungsfrist kündigen und nach einem oder zwei Jahren Pause wieder einsteigen. Mhm. Ganz unproblematisch.
Okay, das heißt, die 30 Euro sind ein Jahresabo, da kann ich mich dann beliebig oft einloggen und beliebig viele Filme anschauen und
genau,
so weiter.
Genau, also bei uns ist so, es gibt die All-You-Can-Eat-Variante. Mit den 30 Euro habe ich Zugriff auf alles, was im Skipper 360 drinnen ist. Derzeit haben wir bei 250 Filme über alle Bereiche. Da geht es um World Safety Training, wie ich ein Charterschiff übernehme, Trim-Seminare, geplant für heuer und nächstes Jahr ist der ganze Aschein-BFA-Binnenkurs, Wetterrouting, Versicherungen und wir haben auch einen Arzt jetzt, der im Grunde genommen die wichtigsten Notfälle an Bord sowie Schock erklären wird, sodass man da auch ein bisschen eine Erfahrung bekommt.
Jetzt bin ich durchs Internet durchrecherchiert im Google und habe jetzt ungefähr 200 verschiedene Segelschulen gefunden. Was überzeugt mich jetzt davon, genau bei Bluetooth einen Segelkurs zu machen?
Eigentlich hätte dich die Homepage schon überzeugen müssen. Okay. Nein, aber vielleicht dazu zu sagen, es ist sehr schwierig, mit einem Internetauftritt jemanden zu beweisen, dass die Qualität sehr gut ist. Aber ich denke, in den letzten Jahren haben wir, denke ich, einiges richtig gemacht, weil sehr, sehr viele Leute kommen zu uns. Und der Vorteil ist natürlich, die Leute, die meine Apps und meine Unterlagen kaufen, die wissen, dass das keine leere Hülse ist. Und diese Leute melden sich dann einfach an.
Dann sage ich einmal danke fürs Interview, es war super interessant und wir sehen uns wieder.
Danke. Als Trainer per Bluetooth. Okay.
Das war Michael Mennert im Interview. Ich möchte hier jetzt noch einmal ganz kurz zusammenfassen und auch die Links nennen, die dann selbstverständlich auch unten in den Shownotes zum Klicken drinnen sind. Und zwar hat er eben, wie in dem Interview schon berichtet, einige Apps oder eine ganze Menge an Apps, die es auf seiner Homepage zum Downloaden gibt. Und zwar ist das unter www.
blue-2, also blue-2.at. Da gibt es oben einen Shop und da kann man entweder direkt hineinklicken oder eben auf die Übersicht der Produkte gehen. Was man dort auf jeden Fall bekommt, ist eine ganze Menge an Apps. Das ist einmal das eine, die kann man dort downloaden. Die Apps, ihr habt das schon auch im Interview erwähnt, kosten sozusagen nicht besonders viel. Das heißt, wir haben ganz konkret von Skipper 360 gesprochen, dazu komme ich gleich. Ich möchte hier mal bei den Apps bleiben vorher. Die kann man sich also auch hier online bestellen. Da muss man keinen Segelkurs buchen, man kann sich die Apps auch so kaufen. Also im Online-Shop um 25 Euro. Und es sind hier verschiedene Lernunterlagen, die zur Verfügung stehen. Das heißt zum Beispiel Hafenmanöver für Monohulls oder Hafenmanöver für Katamarane und dann zum Beispiel gesamten Kursunterlagen für FB2, 3 und so weiter. Das könnt ihr euch also auf seiner Homepage, wie gesagt, anschauen unter blue-2.at im Shop. Und das Besondere an diesen Apps ist eben, dass sie tatsächlich den gesamten Stoff inhaltlich natürlich enthalten, aber es sind tatsächlich interaktive Dinge. Ich habe mir das selbst angeschaut und ausprobiert und man kann hier also wirklich zum Beispiel eben Hafenmanöver probieren und Kurse, Einzeichnungen und sonstige Sachen machen. Eben, es ist also tatsächlich interaktiv und man kann das sozusagen durchspielen und sich zeigen lassen innerhalb der App. Es ist also nicht nur etwas Starres wie ein Buch, sondern definitiv eine sehr moderne, sehr tolle Lernunterlage. Das kann ich also jedem nur empfehlen. Und das zweite, was wir gesprochen haben, ist sein Videoportal. Und zwar nennt sich das Skipper 360 und das ist auch das, genauso heißt auch die URL, also www.skipper360.at. Und auf dieser Homepage kann man sich ebenfalls registrieren. Er hat das im Interview auch genannt. Es gibt da ein paar Videos sozusagen, die kann man sich frei einfach anschauen, durchklicken und dann kann man sich hier eben registrieren für 30 Euro im Jahr und kann sich dann alle Videos sozusagen ansehen, die dort sind. Und diese Videos also enthalten also eine vollständige Anleitung und Darstellung von allen möglichen, was es sozusagen über Segeln gibt. Also wie gesagt, verschiedene Anlegemanöver. Ich habe das jetzt hier vor mir zum Beispiel, ich kann hier ein bisschen erzählen. Also da habe ich zum Beispiel Fahrtechnik, Drehen am Teller gibt es hier, da wird der Drehradius gezeigt. Dann hat man hier eben Mooring-Manöver, verschiedene, die man sich ansehen kann. Dann hat man hier Ablegen längsseits mit Radeffekt zum Beispiel, Anlegen in einer Mooring-Box und so weiter. Also eine Menge Videos. Die Videos sind immer mit sozusagen von verschiedenen Standpunkten aus gefilmt, also mit Drohnen zum Beispiel, wo man das von oben genau sehen kann, die Schießbewegung. Es ist in den Videos auch, sind Dinge eingezeichnet, die, also Pfeile zum Beispiel, die einem leiten beim Anschauen, wo man hinschauen soll, beziehungsweise wo die Bewegungsrichtung des Bootes zum Beispiel verdeutlicht wird und so weiter. Und das Ganze natürlich vollständig mit Erklärungen dazu, was, wo, wann, warum passiert. Das ist also skipper360.at und schaut euch das an, es ist also wirklich eine ganz tolle Sammlung von Videos, die eben laufend auch erweitert und verbessert wird. Ja, wir haben auch ein wenig über die Prüfungsordnung gesprochen. Es war ganz kurz angedeutet in dem Interview. Ich selbst habe ja auch schon einmal einen Podcast produziert zum Thema, welche Scheine man eben braucht, beziehungsweise welche Scheine es gibt und welcher dann sozusagen der richtige ist. Der Podcast, von dem ich da spreche, das war die 5. Episode, und zwar vom Dezember 2018, hat geheißen Zertifikate, Scheine, Prüfungsordnungen. Ich habe zum damaligen Zeitpunkt schon einiges zum Thema Prüfungsordnung erzählt. Das Thema ist wahnsinnig ergiebig und ich habe auf meiner Warteliste bereits einen weiteren Podcast zu diesem Thema, der das Ganze noch ausführlicher und noch weiter diskutieren wird. Es ist gerade in Österreich so, dass es tatsächlich, das ist auch in dem Interview ein bisschen herausgekommen, eine sehr bürokratische Angelegenheit ist. In Österreich sind sämtliche Gesetze ja offengelegt, kann man sich im Internet
downloaden, und zwar unter www.riss.bka.gv.at. Link ist unten in den Shownotes drinnen. Da könnt ihr euch die österreichische Prüfungsordnung ansehen. Also das ist der Gesetzestext, das ist ja gesetzlich verankert. Persönlich bin ich ja grundsätzlich nicht so der Freund von so wahnsinnig viel Bürokratie und so vielen Gesetzen. In diesem Fall ist es halt leider so, dass wir irgendwie doch den Gesetzgeber brauchen, weil wir ja einen offiziellen, am Ende des Tages einen offiziellen Schein, ein offizielles Zertifikat in der Hand haben wollen, das auch andere Staaten anerkennen. Und das geht im Wesentlichen natürlich nur, wenn der Staat dahinter ist. Und so gibt es eben diese Prüfungsordnung. Also schaut euch das einmal an, wenn euch langweilig ist. Es ist relativ viel Gesetzestext und ich möchte da hier auch die Aufmerksamkeit auf die Anlagen lenken. Der Gesetzestext selbst ist nämlich gar nicht so lang. Das Ganze hat nämlich nur unter Anführungszeichen 22 Paragraphen, also sozusagen, wenn man das so drüber scrollt, ist es jetzt gar nicht so ultimativ viel, aber von Bedeutung sind auch sämtliche Anlagen, auf die in diesem Gesetzestext verwiesen wird, und zwar in Summe sind das eben 8 Anlagen, wo das Ganze dann ein ziemliches Konvolut wird, wo nämlich zum Beispiel hier wäre die Anlage 3 zu nennen, da könnt ihr mal hineinschauen. Das ist der Lernzielkatalog, das heißt, das ist das, was ein Kandidat, also was unterrichtet werden soll und was der Kandidat dann bei der Prüfung im Wesentlichen können muss. Ich habe damals in meinem ersten Podcast zu diesem Thema auch schon darüber ein wenig gelästert, dass ich das etwas ausufernd finde, das Ganze. Also es werden generell hier in Österreich wahnsinnig viele Dinge verlangt, die meiner Meinung nach nicht mehr ganz zeitgemäß sind oder nicht das, was eigentlich der durchschnittliche Segler benötigt, meiner Meinung nach. Wie gesagt, da kann man sehr lang und sehr breit natürlich über das diskutieren. Es ist halt leider so, dass das Ganze in Österreich vereinsmäßig organisiert ist. Das heißt, der Gesetzestext wird natürlich vom Gesetzgeber und vom Ministerium im Wesentlichen verfasst und dann herausgegeben. Erstellt werden diese Dinge allerdings von den Vereinen in Zusammenarbeit in Österreich. Der Michael hat ja das erwähnt in seinem im Interview, und dass es in Österreich so um die 10 verschiedene Verbände gibt, die eben hier gemeinsam, also eben vom Gesetzgeber den Auftrag haben, eine gemeinsame Prüfungsordnung zu erstellen miteinander. Das war früher nicht so. Es gab ursprünglich, also vor 2012, war es in Österreich so, dass hier ausschließlich ein einziger Verband anerkannt war. Das war der Österreichische Segelverband, also der ÖSV. Und der hat hier eben eine Prüfungsordnung und eine Prüfung veranstaltet. Und dieses Monopol ist meiner Meinung nach zu Recht auch angefochten worden. Und das Ganze wurde eben dann mit 2012 aufgelöst und liberalisiert. So Monopole sind ja generell in den meisten Fällen keine ideale Sache, und also ich bin hier absolut auch dieser Meinung. Das Ergebnis war dann allerdings, dass wir anschließend nach 2012 lauter verschiedene Prüfungsordnungen hatten, die sich sehr grob an einem, ich sag mal, einer sehr losen gesetzlichen Vorgabe orientiert haben, wodurch sozusagen ein und dasselbe Schein, also unter demselben Titel, ich nenne ihn jetzt mal Befähigungsausweis 2, eben doch das Niveau extrem unterschiedlich war. Jetzt kann man natürlich sagen, na, das ist natürlich egal. Oder man kann sagen, Katastrophe, das darf überhaupt nicht sein, in dieser Bandbreite ist also natürlich alles möglich. Auf jeden Fall, das Ergebnis war, dass wir dann mit 215 eine neue Prüfungsordnung bekommen haben, die einheitlich war, und diese neue Prüfungsordnung, die da eben seit 2015 gilt, ich habe das eben in meinem letzten Podcast schon erwähnt, ist eben jetzt meiner Meinung nach die andere Katastrophe. Also das heißt, wir haben hier ein Regelwerk, nachdem man Hochseekapitäne sozusagen ausbilden und prüfen könnte, meiner Meinung nach. Das sind schon einige Dinge drinnen, die vielleicht etwas übertrieben sind. Wie dem auch sei, es ist halt so, dass das Ganze vereinsmäßig organisiert ist in Österreich leider, und eben diese Prüfungsordnungen eben aus den Vereinen miteinander entwickelt sind, und jeder, der weiß, wie so Vereine funktionieren,
ist halt hier leider, sage ich mal, die Vorgehensweise nicht immer professionell. Natürlich zum Teil schon, zum Teil wird aber doch hier sehr emotional und mit persönlichen Interessen und nicht sachlich vorgegangen. Und dann kommt eben ja halt irgendetwas heraus manchmal. Nun gut, ich bin gespannt, was die neue Prüfungsordnung bringen wird. Die jetzt demnächst, ich weiß jetzt leider noch nicht genau wann, aber irgendwann doch erscheinen oder veröffentlicht werden soll. Ich bin schon ziemlich gespannt, also sozusagen unter der Hand weiß man schon einiges, aber das darf ich natürlich nicht sagen. Sobald es eine neue Prüfungsordnung gibt, werde ich davon berichten, was sich da ändern wird und was es da Neues gibt. Es bleibt zu hoffen, dass hier einige Dinge, die hier jetzt drinnen sind, etwas entschärft werden. Wie gesagt, schaut euch das an. Link ist unten drinnen. Schaut euch die Anlagen an. Bei der Prüfungsordnung ist es ja nicht nur so, dass hier die Prüfung geregelt wird, sondern es wird hier, also sozusagen das, was der Kandidat können muss, sondern es geht hier natürlich auch um die Voraussetzungen für die Prüfungsorganisation. Es geht um die Voraussetzungen für die Prüfer. Die müssen ja ebenfalls gewisse Voraussetzungen bringen. Da kann nicht einfach jeder kommen und sagen, er ist Prüfer und so weiter. Und damit bin ich mit dem heutigen Podcast wieder am Ende angekommen. Wenn es euch gefallen hat, dann klickt doch gleich einmal auf den Like-Button in eurer Podcast-App und schickt mir irgendein Feedback oder Fragen, Anregungen und Verbesserungsvorschläge, zum Beispiel auf Facebook unter www.facebook.com/bhsailor. Das ist meine Seglerseite auf Facebook, oder folgt mir auf Instagram unter Bernhard Sailor. Oder schickt mir ganz einfach auf dem klassischen Weg ein E-Mail an bernhard@freeskippers.at. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schiff, Captain, Mannschaft. Pfiat ein!